Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung am Ende eines, so muss man es glaube ich sagen, wirklich spannenden Tages im Berliner Regierungsviertel. Und weitere werden folgen. Und wir sind sehr gespannt, wie Carina Mössbauer insbesondere auf die Vorgänge in der Union schaut. Eine Probeabstimmung für das Rentenpaket hat es heute in der Fraktion gegeben. Es soll Abweichler gegeben haben. Wie gefährlich kann das werden für ein Gesetz, von dem sie sagt, dieses Rentenpaket ist in Gesetzesform gegossene Realitätsverweigerung. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Sieht Alexander Schweizer, SPD-Vize und amtierender Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, offenbar anders. Wenn ich sehe, wie die argumentieren da bei der Jungen Union, dann sage ich euch, ich will niemals so alt werden, wie diese 28-Jährigen jetzt schon sind. Was denkt ein Pragmatiker wie er über diese Rentendebatte und was über diesen Auftritt seiner Parteichefin, der Arbeitsministerin?
Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir in Koalitionsverhandlungen getroffen haben. Ja, das mag für Sie lustig klingen, aber wir hätten, das ist überhaupt nicht lustig, weil wir wirklich die Beiträge nicht, übrigens bei der Rente, das ist der stabilste Zweig seit 8 Jahren, 18,6%.
Wir finanzieren die Haltelinie aus Steuermitteln. Wir belasten damit die Beitragszahler nicht. Rein technisch ist das bestimmt so. Aber sollte man wirklich so tun, als sei der Steuerzahler eine ganz andere Spezies als der Beitragszahler? Das wollen wir Sie fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Hallo, guten Abend.
So glaubt, da ist sich Paul Ronsheimer, der heute unser Gast ist, sicher, gewinnt die SPD keine Wähler mehr zurück. Mit einem Parteichef Klingbeil, der erst gar nicht beim Juso-Parteitag erschienen ist. Und mit einer Arbeitsministerin, die sich in einer Art und Weise, so sagt er, das über Arbeitgeber auslässt, dass man sich fragt, vertritt die eigentlich noch die Bundesregierung? Er selbst ist am Wochenende in Gießen und da sehen wir einige Bilder davon, als Nazi beschimpft worden, bedroht worden und sagt, mich hat das danach noch lange beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, was da gerade mit uns als Gesellschaft passiert. Als Reporter von einer Demo weggebrüllt und bedroht zu werden, ist mir tatsächlich noch nie passiert. Herzlich willkommen. Ja, da sehen wir diese Bilder. Was ist da passiert? Geht ja gar nicht um die Frage, ob jemand anderer Meinung ist, sondern um die Frage, was man als Reporter, als Journalist in diesem Land mittlerweile erlebt, in Ausübung seiner Tätigkeit. Was wollten Sie und was ist da passiert?
Ich war dort mit meinem Kamerateam unterwegs für Sat.1, für eine Dokumentation, die wir über die Gründung dieser AfD-Jugendorganisation machen wollten. Mhm. Früh morgens rein, da gab es ja schon die Blockaden der Polizei, der Demonstranten. Mhm. Hier sieht man diese Bilder dann bei den Protesten und dort wollte ich einfach mit den Menschen darüber sprechen, warum demonstrieren sie hier gegen die AfD-Jugendorganisation, klassische Reporterarbeit. Und dann war ich dort, wurde erkannt als Mann von Bild in dem Moment und wurde dann, ja, so ein bisschen, kann man sagen, fast eingekesselt dort. Und Leute haben angefangen zu schreien, Nazis raus.
Wurde das auch körperlich wirklich?
Es wurde so ein bisschen hin und her geschubst. Also ich habe aber selbst körperlich dort nichts erlebt. Aber es war eine Schreierei, eine Brüllerei. Und vor allem, was mich am meisten erschüttert hat, war, dass auf der Bühne, es war so eine kleine Bühne dort, aufgerufen wurde, Lärm gegen mich zu machen. Also die Meute wurde dort aufgehetzt von jemandem, der gesagt hat, jetzt macht mal Lärm. Und dann sind die, wir konnten dann keine Fragen mehr stellen, alle wussten dann, da ist der. Und diese Meute hat sich dann so richtig aufgeheizt in dem Moment. Das waren sicherlich 100, 200, 300. Und wir sind dann dort weg, die Straße weiter runter. Und dann sind die Leute weiter hinter uns her und haben immer wieder gesagt, du Nazi, Nazis raus, Nazi-Propaganda. Und dann musste die Polizei uns dort schützen. Und dann war es so, dass die Polizei zu mir gesagt hat, wir können hier nicht mehr ihre Sicherheit garantieren. Und wir müssten ihnen jetzt einen Platzverweis erteilen, also uns, dass wir dort raus sollten. Mhm. Und haben dann gesagt, wir müssen sie hier rausbringen. Dann haben sie uns auf ein Gelände der Stadtwerke Gießen dort gebracht.
Wenn Sie sagen Meute, und Sie haben das Wort jetzt zweimal benutzt, wen meinen Sie dann genau? Da waren ja viele Menschen und viele hatten dort ein, wie ich finde, sehr berechtigtes Anliegen.
Es ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass ich nur einen kleinen Ausschnitt dort erlebt habe. Da waren tausende Menschen, die friedlich demonstriert haben, die einfach von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, dagegen zu demonstrieren, was dort passiert ist. Aber dort waren teilweise Vermummte, also die dort Tücher getragen hatten, aber auch eine ältere Frau, die dort einen Aufkleber Omas gegen rechts hatte. Da waren Leute aus dem sehr linken Umfeld, so nenne ich es mal. Und Herr Lanz, was mich dort wirklich am meisten erschüttert hat, ich bin jemand als Reporter, der immer versucht, mit allen zu reden. Ja, für unsere Sat.1-Reportage, wie geht's Deutschland? Und ich habe dann immer wieder versucht zu sagen, was ist Ihr Problem? Warum schreien Sie mich so an? Sagen Sie mir, was wollen Sie? Ja? Es war nicht mehr möglich. Und das war eine Situation, so habe ich sie tatsächlich noch nicht erlebt. Ich weiß, dass andere Reporter von anderen Medien dort auch angegangen worden sind. Wir wissen, dass dort AfD-Politiker angegriffen worden sind, auch körperlich. Also das war neben diesen friedlichen Protesten, die es gegeben hat, aus meiner Sicht wirklich eine Eskalation und etwas, was einem, ich meine, ich berichte sonst aus Kriegsgebieten. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich dort irgendwie Angst hatte im Sinne von, dass mir jetzt hier körperlich was passiert. Darüber habe ich nicht nachgedacht, sondern was ich mich gefragt habe und mein Kamerateam hat zu mir gesagt, Paul, was ist denn mit dir los? Ja, bist doch sonst so ungefähr anderes gewohnt. Aber mich hat das so beschäftigt, noch so lange, was in unserer Gesellschaft gerade passiert, dass selbst jemand wie ich dann plötzlich in diesem Umfeld irgendwie als Nazi. Dann Springerpresse und Bild stand natürlich dort dann auch im Vordergrund. Und für mich war das ein Sinnbild dafür, dass diese Gesellschaft gerade wahnsinnig auseinandergeht.
Und welche Fragen stellt man sich dann? Was ist die Erklärung dafür, dass das passiert?
Ich habe noch keine festen Antworten gefunden. Ich glaube, wir müssen uns wirklich Sorgen machen, was die Eskalation eines kleinen, aber extremen Teils angeht. Den findet man bei den Rechtsradikalen natürlich auch.
Ja, das ist genau der Punkt. Genau.
So, das ist wichtig zu sagen. Aber auch unabhängig davon, wie plötzlich auch, das hat es mir gezeigt, wie aus so einer Gruppierung, so einer Demonstration plötzlich so eine Lust wird, dort jemanden irgendwie rauszujagen.
Sie haben gesagt, das wirkt ja alles gar nicht so wahnsinnig politisch, sondern eigentlich wie so ein entgleister Freizeitspaß, so habe ich das verstanden.
Genau, es war so, ich hatte auch nicht das Gefühl, ich glaube, es war so ein bisschen so, die sind nicht rangekommen, ja, zu dem AfD-Jugendparteitag selbst, das war ja abgesperrt, die Polizei hat dort ja abgesperrt und dann haben sie jemanden gesehen, den dort einige vielleicht nicht mochten oder das die Springerpresse nicht mochten und dann haben sie daraus das gemacht als Ventil auch, ja, ich war dann sozusagen sinnbildlich jemand, den man anschreien konnte.
Ja, und wie empfinden Sie das dann, wenn Sie dann als Nazi beschimpft werden?
Ich war erschüttert. Ich war wirklich, also wenn Sie dort stehen, ja, und Leute brüllen Ihnen entgegen, Nazis raus, ja, als Reporter, der ich nun 20 Jahre unterwegs bin, mir fehlten da die Worte tatsächlich nach dem Tag. Und dann rausgebracht zu werden, Herr Lanz, ja, dann nicht mehr berichten zu können von dort, dass die Polizei sagt, ja, wir geben Ihnen sonst einen Platzverweis, ja, weil wir haben hier so viele Kräfte, wir können Sie und Ihr Team dort von Sat.1 nicht mehr schützen und wir müssen Sie rausbringen zu den Stadtwerken. Und dann war es so, ich habe das gar nicht beobachtet in dem Moment, ein Tagesschau-Reporter hat das berichtet, als wir raus sind dann zu den Stadtwerken, wo man das Gitter zugemacht hat hinter uns, haben die gesagt, auch da bist du nicht sicher.
Das war die Drohung, die hinterhergerufen wurde.
Ja, die Tagesschau berichtet hat.
So nach dem Motto, pass auf, wir finden dich.
Und wissen Sie, ich meine, ich musste danach, um da wieder rauszukommen und dann von der Demo zu berichten wieder, mir eine Käppi aufziehen, meine Brille abnehmen und undercover zu versuchen, durch die Stadt zu kommen, weil wir wollten ja wieder auf das Messegelände, wo ja diese Jugendorganisation gegründet wurde. Ja? Aber nochmal, das ist mir wirklich wichtig zu sagen, ich habe dort einen kleinen Teil erlebt, dieser eskalierenden Masse. Ja. Und es gab Tausende, die dort friedlich demonstriert haben. Und dennoch habe ich mich natürlich gefragt, warum war eigentlich in dieser Masse, dieser Hundert, niemand, der denen gesagt hat, Leute, überlegt mal, was ihr hier gerade macht. Ihr macht genau das, was ihr den Rechtsradikalen vorwerft.
Genau. Und wie war es auf der anderen Seite? Wie haben Sie die Stimmung auf diesem AfD-Gründungstag sozusagen erlebt? Es ging um die Neugründung der Jugendorganisation der AfD, weil die alte Organisation auch den AfD-Verantwortlichen zu radikal war.
Ja, also ich habe dort sehr viele Radikale und Rechtsradikale gesehen, die versuchen anders zu sprechen jetzt, das merken sie.
Ja, Kreide fressen.
Genau, aber da waren Leute, Götz Kubitschek, ein Vordenker der Rechtsextremisten, der dort war und mit allen freundlich umgegangen ist. Da waren Leute, die aus dem ganz rechtsradikalen Umfeld sind. Da war natürlich Björn Höcke, der dort gefeiert wurde von der AfD-Jugend. Das war, hat man gemerkt in der Halle, dass Höcke wirklich die Figur ist,
die sich dreht.
Ja, die Jugend dort richtig gut findet.
Und es geht ja um die Frage, kommen wir noch miteinander ins Gespräch? Waren dort Interviews möglich?
Da waren Interviews möglich. Allerdings möchte ich das ungern miteinander vergleichen. Ja, das eine draußen
war. Mir geht es nur um den Mechanismus, um die Frage, können wir noch miteinander reden? Auch wenn wir ganz unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja das eine. Aber die Frage, ob wir noch miteinander in der Lage sind zu sprechen, ist doch das andere. Auf allen Ebenen. Links wie rechts, auch auf rechtsradikalen Demonstrationen.
Absolut richtig. Ich muss eins dazu sagen, ich habe vor auch anderthalb Jahren eine Doku gedreht, wo ich bei einer rechtsradikalen Demo war. Da wurde ich auch extrem angegangen. Ja? Mhm. Das war kleiner, deswegen da musste uns die Polizei nicht schützen, aber auch da wurde ich durchbeleidigt. Vielleicht waren das, was ich dort erlebt habe, die ganz radikalen Ränder. Und da muss ich Ihnen sagen, nein, ich konnte dort mit den Menschen nicht mehr sprechen. Und besonders in meinem Kopf bis heute ist eine Szene einer älteren Frau, Omas gegen rechts, die könnte meine Mutter sein. Die stand da vor mir und hat nur gebrüllt, Nazis raus, Nazis raus. Und ich stand vorher, aber reden Sie doch mit mir. Mhm. Und das war nicht mehr möglich, die hat auch nicht aufgehört zu brüllen.
Völlig fanatisiert sozusagen.
Ja.
Bevor wir gleich die politische Einschätzung von Herrn Schweizer hören, Frau Mössbauer, wenn Sie das hören, geht es ja auch um unsere Arbeit, ne? Um die Frage, welche Rolle in Medien auch dabei spielen, die Frage, ob wir in irgendeiner Form möglicherweise Fehler gemacht haben, Dinge falsch gemacht haben in den letzten 10 Jahren im Umgang miteinander. Wie schauen Sie auf das, was Sie da gerade hören?
Ja, ist natürlich dramatisch. Also ich finde, man hört es ja oft von Kollegen, die gerade eben an den Rändern unterwegs sind. Also die AfD zum Beispiel betreuen und da sehr viel eben an die Front gehen, in Anführungsstrichen, also auf die Parteitage. Und die berichten schon, Ähnliches. Also dass sie halt eben angefeindet werden, dass es so Einschüchterungsaktionen gibt, dass man auf Social Media irgendwie orchestriert, jemanden angreift und versucht halt irgendwie mundtot zu machen. Und das ist natürlich jetzt keine gesunde
Debattenkultur. Selber auch erlebt? Sie auch erlebt?
Nee, weil ich bin ja mehr im politischen Mainstream unterwegs. Also ich betreue ja viel Union, SPD und da ist es schon noch ein zivilisierterer Umgang, würde ich sagen. Aber an den Rändern, also das, was mir Kollegen berichten, auch vom Spiegel und so, gerade bei der AfD, das ist schon echt harte Arbeit da. Es ist auch, verlangt den Kollegen auch Mut ab und Überzeugung, da wirklich immer wieder hinzugehen und sich das also anzutun und trotzdem quasi kritisch zu bleiben und Dinge zu enthüllen. Und ich finde, man sieht, das, was da auf der Demo passiert ist, zeigt ja wie mit dem Brennglas, was sich in unserer Gesellschaft verändert hat. Also man muss dazu sagen, es gibt immer noch eine sehr stabile Mitte, die es schafft, sachlich miteinander auch ins Gespräch zu kommen. Aber die Ränder, das ist noch eine kleine Minderheit zum Glück, aber da hat man das Gefühl oder den Eindruck, dass sich die Fronten immer mehr verhärten und dass man immer unversöhnlicher sich in diesen Lagern gegenübersteht und dass man ja auch gar nicht mehr quasi ins Gespräch eintreten will oder die andere Seite verstehen will.
Und das, was du sagst, was mich auch in den Tagen danach verwundert hat, es gab einige Solidarität und nochmal, mir ist jetzt körperlich nichts passiert, darum geht's nicht, geht da auch nicht um mich in dem Moment, aber dass dann Leute gesagt haben, auf der einen Seite Solidarität und auf der anderen Seite bei Social Media, wo ich auch gemerkt habe, Leute aus, ich würde mal sagen, Mitte links, die gesagt haben, naja, ein bisschen verdient hast du doch schon, du bist ja bei Springer. Wo ich denke, Leute, versteht ihr eigentlich, wo wir gerade stehen, ja, wenn das dann eure Bewertung ist.
Aber ja, würden Sie sagen, dass wir da grundsätzlich etwas ganz neu verhandeln müssen?
Ja, ich glaube, wir müssen.
Also auch wir als Medien. Ich schaue da wirklich auch mal sehr selbstkritisch auch auf uns selber. Weil ich denke, welche Fehler haben wir da gemacht auf dem Weg dahin? Wie sehr sind wir Teil auch dieses Kulturkampfs geworden?
Ich kann Ihnen das nur über meine eigene.
Wir hatten die Demos hier auch, ne? Beatrix von Storch war hier in der Sendung. Kein Recht auf Nazi-Propaganda. Wurde da draußen skandiert.
Ich glaube, wir müssen.
Und ich dachte, ja. Okay, also. Aber es ist die Entwertung des Begriffs Nazi. Das ist der eine Teil. Also ich denke dann immer, okay, wer sich jemals mit echten Nazis beschäftigt hat, wer jemals in Auschwitz war, jemals Birkenau gesehen hat, wer jemals mit Holocaust-Überlebenden gesprochen hat, der versteht, dass man mit diesem Begriff nicht so leichtfertig umgehen sollte. Es ist nicht jeder Nazi, der eine konservative Position hat. Das ist das eine. Aber das andere ist diese Unversöhnlichkeit, von der Sie sprechen und die Frage, wie das wieder zusammengeht.
Ich glaube, wir müssen vor allem erstmal Journalismus machen. Das, was wir heute machen, wir sprechen genauso darüber, was auf der, ich nenne es jetzt mal, linksradikalen Seite passiert ist, so wie wenn es auf der rechtsradikalen Seite passiert. Ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit blicken, auch in die vergangenen Jahre, dass wir manchmal bestimmte Dinge ausgeblendet haben, auch in der öffentlichen Debatte. Ja. Auch weil wir denken, oh, das hilft vielleicht dem Falschen. Und das ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und auch, ob denn wir in den Medien klar genug benannt haben, dass dort AfD-Politiker tätlich angegriffen wurden. Das wurde natürlich berichtet. Aber wäre es möglicherweise größer berichtet worden, wenn ein Grünen-Politiker oder ein SPD-Politiker angegriffen worden wäre? Die Frage habe ich mir gestellt.
Sie denken jetzt an Tino Chrupalla zum Beispiel.
Es gab einen AfD-Bundestagsabgeordneten, der dort auf dem Weg zu dieser Veranstaltung war, der angegriffen wurde. Es gab dort andere, die von der Polizei geschützt werden mussten. Und ich glaube, wir führen da auch oder haben da in den Stunden und den Tagen danach auch ein bisschen die falsche Debatte geführt.
Ja, wir haben ja beides gesehen. Ne? Es gab diesen Angriff auf Tino Chrupalla. Es gab aber auch den Angriff auf das Auto von Ricarda Lang beispielsweise und vieles, vieles andere. Und ich habe immer gedacht, wir müssen doch aufpassen, Herr Schweizer, dass wir in einem Land leben, in dem sowohl Tino Chrupalla als auch Ricarda Lang nachts ruhig schlafen können und sich nicht Politiker überlegen müssen, wenn sie Wahlkampf machen, in welchem Hotel sie übernachten, weil sie damit rechnen müssen, dass möglicherweise irgendjemand an der Rezeption irgendjemanden Bescheid sagt und dann könnte es nachts sehr ungemütlich oder sogar gefährlich werden. Egal, wo die Leute stehen, solange sie nicht verboten sind als Partei, solange sie auf einem Wahlzettel stehen, müssen wir doch in der Lage sein, auszuhalten, dass es Positionen gibt, die mit unserer eigenen möglicherweise nichts zu tun haben.
Ja, zweifelsohne. Ich meine, was Herr Ronsheimer hier schildert, ist ja einfach auch eine Beschreibung, die viele Menschen auch in Deutschland als belastend empfinden. Dass so, also mir wird es oft geschildert, dass viele Menschen sagen, wenn ich mir so die politischen Debatten anschaue im Land, die außerhalb des Parlaments und manchmal auch innerhalb des Parlaments, haben die den Eindruck, man steht hier in diesem Land wie kurz vor einer Wirtshausschlägerei. Also dass einfach die Raumtemperatur so nach oben gegangen ist. Und ich will das einfach mal ganz grundsätzlich sagen, weil Sie zwei Beispiele genannt haben. In einer Demokratie ist ein Punkt auf jeden Fall nicht verhandelbar, nämlich Gewalt ist kein legitimes Mittel der Auseinandersetzung. Und das muss man gar nicht weiter interpretieren oder begründen, sondern Punkt. Damit ist völlig klar, wie wir in der Demokratie miteinander umzugehen haben. Mhm. Demonstrationsrecht gehört auch zu der Demokratie, aber jemanden mit verbaler Gewalt oder der Androhung von Gewalt auseinanderzusetzen oder
an seiner Arbeit als Journalist zu hindern, ne? Das ist ja der entscheidende Teil auch
dabei. Ja, und das ist doch völlig klar, dass sozusagen kein gutes Mittel der Auseinandersetzung ist. Und insofern muss ich auch sagen, beschwert auch die wirklich friedlich da demonstriert haben, weil das natürlich auch ein Schlaglicht auf die wirft, was nicht verdient ist.
Genau das dachte ich in dem Moment auch, als das passiert ist. Alles ging nach dem Drehbuch der AfD. Was Besseres hätte denen gar nicht passieren können. Ja, also dass es wurde eben weniger dann über die Inhalte dort gesprochen, als über das, was draußen passiert ist.
Ich bin ja froh, dass Sie das sagen, weil das ist tatsächlich auch was mich dann auch total ärgert. Weil so viele Menschen, die ich jetzt auch treffe, die sagen, ich war noch nie auf einer Demonstration. Meinem ganzen Leben nicht. Aber mir macht gerade Angst und Sorge, was in diesem Land passiert. Und ich habe mal jetzt einfach auch mal ein Plakat gemalt und bin gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Die wollen ja mit sowas auch nicht in Verbindung gebracht werden. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das auch so, wie sie es machen, differenziert.
Ja.
Aber dass man auch deutlich macht, wer sich mit denen einlässt, die Gewalt ausüben auf Demonstrationen,
genau,
der muss sich auch von ihnen distanzieren.
Herr Schweizer, noch mal einen Schritt davor. Gewalt, sind wir uns einig, ist sowieso prinzipiell abzulehnen und ist nicht das Mittel der Wahl. Aber der Schritt davor, die Stufe davor, Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt im Landtagswahlkampf sind, wie gehen Sie mit Ihrem AfD-Gegenkandidaten um? Reden Sie mit dem? Streiten Sie mit dem auf offener Bühne? Würden Sie mit dem ins Fernsehen gehen, sich in ein Fernsehstudio setzen, wie heute hier zum Beispiel?
Ich muss Ihnen sagen, das ist für mich gar keine abstrakte Frage mehr.
Ist ja eine sehr konkrete Frage.
Ja, also, ja, klar. Ich will es ja beantworten. Die AfD ist bei uns seit einigen Jahren im Landtag und ich gehe selbstverständlich mit der AfD um. Ich argumentiere, ich streite demokratisch mit ihnen. Ich gehe ihnen auch nicht aus dem Weg. Das wäre auch ein bisschen albern in meiner Rolle. Und insofern nehme ich die Auseinandersetzung sehr stark an. Ich will Ihnen aber auch sagen, auch was den Umgang mit der AfD angeht, ich gehöre aber auch nicht zu denen, die den ganzen Tag nur über und mit der AfD reden. Weil das auch nicht meine Strategie ist, die AfD zu bekämpfen, indem ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als über die AfD nachzudenken. Ich setze eigene Botschaften.
Dann nochmal das 1-zu-1-Gespräch. Jetzt auch zum Beispiel hier im Studio. Würden Sie sich mit einem AfD-Kandidaten hier ins Studio setzen? Mit dem Spitzenkandidaten aus Rheinland-Pfalz?
Wissen Sie, Herr Lanz, ich nehme Ihre Einladung immer gerne an. Und wenn Sie noch jemanden von der AfD dazu eingeladen hätten, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem gekommen. Ob das am Ende ein gutes Sendeformat ist, das müsste ich jetzt Ihnen überlassen. Es
geht jetzt gar nicht darum, zu kritisieren oder irgendeine Falle zu stellen, sondern zu verstehen oder zu fragen, wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Wollen wir miteinander wieder irgendwie ins Gespräch kommen? Oder wollen wir sagen, wir grenzen uns gegenseitig weiter aus?
Also nochmal, ist für mich keine abstrakte Frage. Ich habe schon vor 10 Jahren in den Landtagswahlkämpfen mit AfD-Kandidaten auf der Bühne gestanden, mit ihnen diskutiert, vor Publikum. Und insofern bin ich da sehr klar, was das angeht.
Und das sollte man auch in Fernsehsendungen tun?
Am Ende ist es kein Unterschied, ob ich das im Radio, im Fernsehen oder im Internet mache. Ich müsste es immer von Fall zu Fall
entscheiden. Schon ein Unterschied. Ist ja die Frage, gibt man dem sozusagen jetzt die Bühne? Wertet man den dadurch möglicherweise auf? Sie sind der amtierende Ministerpräsident. Ja. Werten Sie damit einen AfD-Kandidaten ganz besonders auf?
Gut, aber das ist
ja die Frage, die man sich stellen muss.
Ja klar, aber Herr Lanz, das ist offen gesagt auch eine Frage, die Sie sich stellen müssen. Sie sind verantwortlich für das Sendeformat. So, und ich stelle ja die Bühne nicht zur Verfügung. Ich stelle mich nur auf eine Bühne, die Sie zur Verfügung
stellen. Also wir erleben,
Ja.
Wir erleben das. Also wenn wir genau das anbieten, erleben wir häufig, dass etablierte Politiker sagen, mache ich nicht. Ganz häufig.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt noch gar nicht im Landtagswahlkampf. Ich bin auch noch nicht klar, welche Formate auf mich zukommen. Aber ich kann nicht ausschließen, ob das bei Ihnen ist oder irgendwo sonst, dass ich auch im Fernsehen bin mit AfD-Menschen. Und nochmal, ich habe da durchaus Übung.
Also wenn Sie sagen, Sie brauchen nur die Bühne, dann können Sie sie haben.
Na, ich glaube, Sie sind mindestens so verantwortlich wie ich für die Bühne. Das wollte ich nur damit sagen. Ich habe keine Zurückhaltung, was den Umgang mit der AfD angeht. Ich will nur sagen, ich rede nicht den ganzen Tag mit und über die AfD, weil ich das nicht als Aufgabe sehe, die AfD zu bekämpfen, indem man sie die ganze Zeit in den Mittelpunkt setzt.
Okay. Wie erleben Sie beide das? Die Frage des Umgangs mit der AfD.
Bei der Union ist das ja jetzt die neue Strategie, dass man sie eigentlich inhaltlich entzaubern will, weil man gesehen hat, dass dieses links liegen lassen, ignorieren ja nicht dazu
Fall
geführt
rechts liegen
hat,
lassen, dass, aber ja, macht ja nichts.
Dass es nicht dazu geführt hat, dass man sie irgendwie politisch bekämpft bekommt. Und deswegen, ich glaube schon, dass das die einzig wirklich am Ende sinnvolle Strategie ist, ins Gespräch zu gehen, auch auf offener Bühne und quasi darzulegen, wofür steht die AfD eigentlich. Ich meine, Chrupalla hat sich ja hier auch wunderbar selbst entzaubert, indem er irgendwie sagt, wir werden nicht von Russland angegriffen oder Putin hat ihm selbst nichts getan.
Polen ist das Problem.
Und das sagt ja sehr viel aus über die Art und Weise, wie auf die aktuell wohl größte Gefahr für unsere Sicherheit und unseren Frieden geblickt wird. Ja, wir werden tagtäglich angegriffen, hybride Angriffe, Sabotage, Cyber und so weiter. Aber wenn man sozusagen es nicht wagt, mit denen ins Gespräch zu gehen oder sie auch mal einzuladen, dann hat man ja diese Momente gar nicht. Also das ist, glaube ich, schon essentiell. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dass Politiker, also einerseits Journalisten natürlich, wir hatten lange dieses Problem, auch in der Medienwelt, dass man auch ähnlich wie die Establishment-Parteien diesen Umgang gepflegt haben. Wir ignorieren sie jetzt einfach. Aber ich glaube, die einzig wirklich wahre Strategie ist, sie schon ins Scheinwerferlicht zu ziehen und darzulegen, dass zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik es suizidal wäre, jemanden wie der AfD seine Stimme zu geben, gerade jetzt in so einer Wirtschaftskrise oder auch in der Sozialpolitik. 70% Rentenniveau, das ist ein tolles Versprechen, aber das lässt sich nicht finanzieren. Also das ist wichtig, quasi aufs Programm zu schauen.
Aus journalistischer Sicht, stimme dir zu, dass wir da Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Ich erinnere mich daran, als Herr Gauland damals über den Vogelschiss gesprochen hat, da habe ich gedacht, mit so einem möchte ich irgendwie nicht am Tisch sitzen und mit ihm ein Interview führen. Ja, da habe ich, das ist irgendwie meine Grenze, ja, als Journalist in dem Moment, und habe gesagt, aber wenn wir jetzt darauf schauen, ich glaube, die Menschen, und mittlerweile, wenn wir in die Umfragen schauen, 27,5% die letzte Umfrage, wenn die uns jetzt zuhören und dann sagen, also als Journalist ist doch unsere Aufgabe, erst einmal den Politikern die gleichen Fragen zu stellen.
Ja.
Und so, dass die Leute nicht das Gefühl haben, okay, da sitzt jetzt Markus Lanz und der stellt dem AfD-Politiker härtere Fragen als dem SPD-Politiker, weil er den einen entzaubern will und den anderen nicht.
Ja, wobei, da kommt ja schon noch die Komponente hinzu, dass die AfD einfach eine Partei ist, die immer noch Verfassungsfeinde in ihren Reihen hat und Rechtsextreme.
Ja, die Härte der Fragen oder die Fragen, die man stellt, das ist ja was anderes. Aber wenn wir über Wirtschaftspolitik zum Beispiel sprechen, bei der Bundestagswahl, ich glaube auch da, wenn wir einfach selbstkritisch sind, haben wir Medien in den vergangenen Jahren Fehler gemacht im Umgang, auch wie wir Interviews geführt haben?
Herr Schwarzer, Sie wollten kurz.
Ja, ich wollte gerne was sagen, weil das ist auch, was mich so ein bisschen stört, ist die Perspektive, dass jemand wie ich oder andere, auch Vertreter anderer demokratisch mittiger Parteien, da immer so vor Angst zittern würden, vor was die Auseinandersetzung mit der AfD angeht. Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Arbeit berichten, dass wir regelmäßig, das ist immer November, rund um den 9. November in Rheinland-Pfalz, als Abgeordnete in die Schulen gehen zum Schulbesuchstag. Und ich kann Ihnen berichten, dass regelmäßig passiert, dass AfD-Abgeordnete, wenn sie wissen, dass ich mit ihnen vor der Klasse stehe, ihre Zusage zurückziehen, gar nicht da sind. Also es geht ja auch so rum. Und weil ich das ja einen ganz spannenden medienpolitischen Diskurs finde, in dem ich jetzt hier bin, haben Sie denn alle den Eindruck, hier sitzen drei Journalisten, dass diese Strategie, dass wir laden ein und entzaubern, bisher funktioniert hat? Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Und diese Frage, Frau Mössbauer, die Sie sich stellen, ob man AfDler einfach öfter einladen sollte, vielleicht interpretiere ich sie falsch, die ist für mich beantwortet. Ich kann ja gar nirgends hingucken, ohne dass ich jemanden von der AfD irgendwo sitzen sehe. Also die sind ja nicht zu wenig eingeladen worden. Also, das kann niemand behaupten.
Also jahrelang hat man sie eben nicht eingeladen. Genau. Und ich glaube, es wäre schon wichtiger gewesen, da vielleicht auch mehr in die Konfrontation zu gehen.
Genau. Jedenfalls kann man festhalten, ohne zu wissen, was die richtige Strategie ist. Die Strategie der Ausgrenzung hat definitiv nicht funktioniert. Die steht jetzt in Umfragen bei fast 30%.
Also das kann man auf jeden Fall festhalten.
Genau,
also wer glaubt, dass es bisher erfolgreich war, der muss sich tatsächlich die Umfragewerte angucken.
Ich glaube, dass ein Grund für die Umfragewerte der AfD natürlich auch diese mangelnde Reformfähigkeit der aktuellen Regierung ist. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber es ist jetzt nicht nur, dass sie vielleicht zu wenig entzaubert werden und dass die Leute zu wenig wissen, was kommt denn eigentlich mit der AfD. So richtig wissen wir es vielleicht alle nicht. Es ist in Teilen immer noch eine Blackbox. Was wollen die eigentlich, wohin wollen die mit unserem Land und mit der Demokratie? Aber diese aktuelle Performance der Regierung trägt, glaube ich, auch zu großen Teilen dazu bei, dass viele sagen, okay, also wenn das so weitergeht, also viele suchen leider Gottes ihr Heil dann, bei einer Partei, die eben noch nicht regiert hat und daher noch nicht bewiesen hat, dass sie es nicht kann.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Frau Mössbauer, vielen Dank für die Überleitung. Bärbel Baas beim Arbeitgeberverband. Vielleicht müssen wir eine Geschichte chronologisch erzählen und darüber mal sprechen. Wir haben das vorhin schon mal kurz gezeigt, aber wir sollten uns noch mal anschauen, weil es semantisch wirklich spektakulär ist, was da passiert auf der Bühne. Die Erklärung, dass man ja Beiträge nicht erhöht, sondern dass es eigentlich um Steuern geht und so zu tun, als wären das zwei ganz unterschiedliche Spezies, also Beitragszahler und Steuerzahler. Und so kam das dort an. Wir schauen mal kurz rein.
Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir im Koalitionsverhandlung getroffen haben. Ja, das mag für Sie lustig klingen, aber wir hätten, das ist überhaupt nicht lustig, weil wir wirklich die Beiträge nicht, übrigens bei der Rente, das ist der stabilste Zweig seit 8 Jahren, 18,6%.
Was ist das?
Ja, also es ist wirklich nicht lustig, da würde ich hier um beipflichten, aber es ist nicht lustig, weil, also erstens mal finde ich es immer schwierig, wenn die Politik irgendwie so gönnerhaft mit dem Geld umgeht und Geld verteilt. Das ist ja alles erwirtschaftet von der Wirtschaft, über die sie ja dann bei ihrem phänomenalen Auftritt bei den Jusos auch nicht gerade gut gesprochen hat, über das Unternehmertum.
Aber
kommen wir gleich noch genau zu sprechen. Aber erstens mal, die Beiträge steigen auch ohne dieses Rentenpaket schon. Da gibt es Berechnungen. Wir sind aktuell bei 18,6%, geht hoch auf wahrscheinlich so 21%, vielleicht sogar noch weiter. Wenn wir darüber sprechen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land wieder verbessern sollen, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor Lohnnebenkosten, die man gar nicht mehr Nebenkosten nennen kann. Und dann zweitens, auch der Haushaltszuschuss liegt aktuell bei 130%. Also ein System, was eigentlich umlagenfinanziert ist, trägt sich schon längst nicht mehr, funktioniert nur noch durch die Bezuschussung aus dem Haushalt. Der Haushaltszuschuss steigt auf 150 bis zum Ende der Legislatur. Und der Haushalt wird, da gibt es auch Studien zu, in 10 Jahren versteinert sein. Da haben zukünftige Generationen dann noch 3% Verfügungsmasse, also Spielgeld. Das heißt, auch Politiker in Zukunft werden überhaupt keine Handlungsspielräume mehr haben, weil das Geld alles gebunden ist. Einerseits Zinsen, Tilgung, weil wir jetzt gerade Rekordschulden machen, und andererseits eben Sozialausgaben. Mhm. Und die Sozialstaatsquote ist hochgegangen in den letzten Jahren. Und ich finde einfach, wir sollten jetzt mal anders priorisieren und erst mal schauen, wie wir die Wirtschaft wieder ankurbeln. Heute neue Hiobsbotschaft vom BDI-Verband. Wirtschaft ist im freien Fall. Es vergeht kein Tag, an dem nicht gewarnt wird. Und ich habe so das Gefühl, das sind Cassandra-Rufe. Also die verhallen irgendwie so und die Politik handelt aber nicht entsprechend.
Herr Schweizer, ich würde Sie gerne noch mal fragen, wenn Sie so einen Satz hören: Wir finanzieren die Haltelinie aus Steuermitteln, wir belasten damit die Beitragszahler nicht. Wer denkt sich sowas aus?
Ja, Sie haben es ja in Ihrem Eingangsstatement auch schon erwähnt. Das ist natürlich technisch durchaus präzise. Am Ende ist es... Ja,
linke Tasche, rechte
ja,
Tasche.
Am Ende ist es natürlich eine Belastung.
Also das Gelächter berechtigt?
Nein, und zwar einfach auch, weil es sich nicht gehört. Es gehört sich nicht, wenn man einen Gast einlädt und es steht eine Ministerin auf der Bühne und sie trägt vor, dann kann man es ja falsch finden. Man kann sich ja danach auch zu Wort melden. Das ist ja ein Forum, wo man auch sagen kann, ich sehe das anders.
Aber es war ja nicht hämisches, höhnisches Gelächter. Man merkt ja, wie es diesen Moment dauert und die Leute realisieren, was dort eigentlich gerade gesagt wird.
Also mir steht jetzt nicht zur Verfügung, den Charakter des Gelächters auch nochmal zu interpretieren. Ich finde es einfach.
Ich habe gehört, was ich gehört habe, aber nochmal dieser Satz: Wir finanzieren die Haltelinie aus Steuermitteln, wir belasten die Beitragszahler nicht.
Und jetzt habe ich ja gesagt, technisch ist das richtig und trotzdem ist es natürlich am Ende eine Belastung, über die wir jetzt auch gleich sicherlich noch reden werden.
Na, mir geht es erstmal um die politische Botschaft. Wer denkt sich sowas aus?
Also nochmal, sie hat es so formuliert, wie sie es formuliert hat. Und es war sicherlich eine Formulierung, die man auch dann auch diskutieren kann. Aber
kann man die diskutieren oder geht die gar nicht?
Man muss alles diskutieren können. Wir haben ja gerade eben über die Dialogbereitschaft in der Gesellschaft gesprochen. Und ich finde, da muss man auch die Dialogbereitschaft beim Arbeitgeberverband zeigen.
Ja, aber können Sie verstehen, dass Leute Frust kriegen, wenn sie solche Sätze hören?
Ich kann verstehen, dass Menschen sagen, ich sehe das anders oder ich finde das nicht richtig oder mir gefällt die Formulierung nicht. Aber ich kann nicht verstehen, dass man jemanden einlädt und dann auslacht. Das gehört sich nicht.
Nochmal, ich bin beim Inhalt. Dieser Inhalt. Können Sie verstehen, dass Leute einen Frust kriegen und sagen, okay, die kriegen es nicht auf die Reihe?
Also ich kann total verstehen, dass Menschen sagen, Mensch, diese Bundesregierung, da muss jetzt mal was gehen, die müssen sich mal berappeln, die müssen mal besser zusammenarbeiten und müssen auch ihre Ergebnisse ein bisschen besser präsentieren und nicht mit innerkoalitionären Debatten davon ablenken. Das kann ich alles verstehen, weil mir geht's ja ganz ähnlich.
Also sich hinzustellen und zu sagen, wir erhöhen euch die Beiträge nicht, auf der einen Seite, dafür ziehen wir euch auf der anderen die Steuern aus der Tasche. Das ist doch politisch schwierig, das so zu verkaufen.
Ja gut, aber das ist jetzt eine sehr freie Interpretation dessen, was sie gesagt hat. Sie hat nicht gesagt, wir ziehen euch die Steuern aus der Tasche, sondern sie hat sehr technisch...
Ja, so reinkommen sie auf jeden Fall nicht.
Sie hat sehr technisch argumentiert Und nochmal, natürlich verstehe ich, dass dann jemand sagt, ja, das überzeugt mich nicht. Sie hat aber trotzdem auf der technischen Seite präzise argumentiert. Aber hilft es, die Debatte tatsächlich jetzt auch weiterzuführen, indem man dann jemanden auslacht, der eingeladen ist? Da sage ich, nee, das ist auch nicht in
Ordnung. Hilft es der Debattenkultur, wenn man dann wenig später bei den Users so spricht? Hör mal kurz rein.
Steuerfinanzierung des Rentenniveaus angesprochen. Und dafür bin ich ausgelacht worden. Da saßen sie, sag das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja, meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren.
Was für einen Sinn macht das?
Ich sage Ihnen ganz offen, wir müssen, wenn man solche Bilder sich anschaut...
Sagen Sie doch mal ganz offen, was Sie darüber denken.
Über die Aussage von Bärbel Bas? Ehrlich gesagt, das ist bei einem Juso-Bundeskongress sicherlich auch, in der Situation...
Okay, Sie wollen nicht antworten. Ich habe noch eine. Achtung, bitte.
Und für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis. Weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen. Und ich habe das deshalb in meiner Rede auch so gesagt und ich habe auch aus vielen Wortmeldungen von euch rausgehört, dass es das genau ist, dass wir diesen Kampf jetzt aufnehmen müssen. Und wir müssen aus der Defensive raus in die Offensive.
Es entsteht manchmal der Eindruck, dass das kurz hintereinander gefallen ist. Ist gar nicht so. Zwischen diesen beiden Aussagen ist, glaube ich, ungefähr eine Stunde. Aber dennoch sind sie so gefallen. Ist es richtig? Ist der Gegner, der neue Gegner der SPD, sind Arbeitgeber?
Nein, auf keinen Fall.
Wie kommt sie denn darauf? Ist ja nicht irgendjemand, ist sie Arbeitsministerin.
Aber auf keinen Fall hat die SPD Grund, die Sozialpartnerschaft aufzukündigen. Sozialpartnerschaft besteht darin, dass
sie ist die SPD-Chefin.
Ich weiß das, mir ist das klar.
Ja, und sie sind ihr Stellvertreter.
Genau, und ich versuch gerne eine Antwort zu geben. Ich glaube, es ist völlig klar, die Arbeitgeber sind nicht die Gegner der SPD. Ich kann das aus meiner Arbeit sagen. Ich arbeite sehr gut mit Arbeitgeberverbänden, mit Unternehmern zusammen. Aber sie brauchen, um eine starke Wirtschaft, einen starken Arbeitsmarkt zu bekommen. Das ist auch nicht die Position, die wir jetzt in den Vordergrund rücken sollten.
Gut, das ist schon passiert.
Ja, aber das ist doch sicherlich, Entschuldigung, aber Sie haben jetzt zwei sehr emotionale Momente gezeigt. Und ich glaube, dann muss man einfach auch mal sagen, vielleicht ist es gut, wenn wir jetzt ein bisschen die Emotionen wieder runterfahren.
Sie haben doch ja gesagt, sie ist eine Regierungs-
und wenn wir einfach mal sagen, das war eine Reaktion von ihr persönlich auf das Erlebnis, so hat sie es ja auch selber angetextet, wie sie beim Arbeitgeberverband ausgelacht wurde. Und da sage ich, wahrscheinlich wäre beides nicht nötig gewesen.
Also wenn man beleidigt ist, macht man dann sowas?
Sie hat ja nicht gesagt, dass sie beleidigt ist. Aber ich sage nur, es war eine Reaktion auf das Verhalten, das ihr gegenüber so, wie ich finde, sehr unhöflich auch gegenüber gezeigt wurde auf dem Arbeitgeberverband.
Das war es durchaus, aber man muss doch trotzdem als Regierungsmitglied dann beherrscht sein, noch dazu als Arbeitsministerin, muss sie ja als neutrale Verhandlerin auch in die Sozialpartnerschaft gehen. Und sie hat auch noch andere Sätze gesagt, also von wegen, kein Unternehmer hätte freiwillig für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft und kein Konzern hätte aus Gutmütigkeit irgendwie bessere Löhne gezahlt. Und ich finde, das ist echt so eine Vorstellung von Unternehmertum und auch eine Herabwürdigung von persönlicher Leistung. So geldgierige, ausbeuterische Unternehmer aus der Zeit des Manchester-Kapitalismus, so ein Bild wurde da gezeichnet in dieser Rede. Und es ist, also ich fand irgendwie so zurück in Klassenkampf-Rhetorik, die SPD ja lange hinter sich gelassen hat. Also die wirklich erfolgreiche Phase der SPD kam ja mit dem Godesberger Programm, also wo man so sich von einer sozialistisch-marxistisch geprägten Arbeiterpartei hin zu einer Volkspartei der Mitte bewegt hat, auch mit Veränderungen in der Außenpolitik, Westbindung und so. Das waren dann die erfolgreichen Phasen, dann ein Schmidt, ein Schröder, die Mitte-Kandidaten. Und da verstehe ich nicht, dass man trotzdem irgendwie offenbar nach Wahlniederlagen immer wieder diese Tendenzen hat, nach mehr links und darin irgendwie offenbar...
Einmal gerne hören,
Ich interessant finde, ich habe nach dieser Rede mit mehreren Leuten aus der SPD dazu gesprochen. Und da war die reinste Fassungslosigkeit über ihre Parteichefin. die gesagt haben, wir versuchen hier seit Jahren die SPD auf einen anderen Kurs zu bringen. Wir versuchen irgendwie zu sagen, wir sind für die Mitte da. In einer Phase, wo Deutschlands Wirtschaft am Boden liegt, wo wir große, große Sorgen haben. Und die haben gesagt, was macht unsere Parteichefin dort? Wie kann die sowas sagen? Wie kann die sich mehrfach so nicht unter Kontrolle haben? Und ich bin mir sicher, das haben sie auch gehört oder denken es sogar selbst.
Also ich will zunächst mal sagen, also bevor wir jetzt hier auch ein Zerrbild der Sozialdemokratie zeigen, also hier geht es nicht um Marxismus. Die SPD ist Teil einer Bundesregierung, die jetzt gerade eine massive Steuerreform zugunsten der Unternehmen auf den Weg gebracht hat. Auch in Federführung des Bundesfinanzministers, der der SPD angehört. Wir haben jetzt gerade einen Industriestrompreis auf den Weg gebracht. Das ist eine Pro-Unternehmenspolitik, die ich ausdrücklich unterstütze, weil wir brauchen starke Unternehmen, die auch Arbeit und Wertschöpfung schaffen. Das ist auch die Position der Sozialdemokratie. Mhm. Diese Äußerung auf dem Juso-Bundeskongress ist eine Reaktion auf die Empfindungen, die Bärbel Baas hatte, auf dem Arbeitgeberverband gewesen. So, und so ist sie einzusortieren. Das ist nicht die Position, die die Regierungsarbeit insgesamt prägt. Ich bitte das jetzt einfach auch mal so einzusortieren und jetzt nicht...
Aber selbst der Kanzler hat sich ja heute in der Fraktionssitzung dazu geäußert und fassungslos über seine eigene Ministerin gezeigt vor der Unionsfraktion. Das heißt, es sorgt ja für Debatten weiter.
Ja gut, jetzt muss man dem Kanzler natürlich zugestehen, dass er momentan in seiner Bundestagsfraktion einiges dazu beitragen muss, dass die Fraktion auch zusammenbleibt. Und da muss er vielleicht auch sowas sagen. Ich will ganz grundsätzlich sagen, ich glaube, was wir brauchen, ist nicht eine Überhitzung der Debatte und auch nicht ein Gegner, sondern wir brauchen am Ende mehr Dialog. Und dazu brauchen wir kluge Arbeitgeber, die was erreichen wollen. Und wir brauchen starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die Frage, die Sie eben angesprochen haben, was den Klassenkampf angeht, weil zur historischen Wahrheit gehört, Frau Mösbauer, dass es tatsächlich so ist, dass die Arbeiterbewegung, dass Gewerkschaften, dass Betriebsräte vieles von dem durchgesetzt haben, was wir heute für selbstverständlich halten. Das ist tatsächlich historisch korrekt. Das haben nicht Arbeitgeber irgendwann aus guter Laune heran den Arbeitnehmern geschenkt, sondern das ist erreicht worden, auch durch parlamentarische Beratung. Das ist der Sozialstaat, auf den wir stolz sind. Aber wir sind nicht in diesen Phasen der frühen Arbeiterbewegung. Das ist vorbei. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Wirtschaft flott halten, damit viele Menschen, auch Beschäftigte, davon profitieren. Und das ist auch die Position von Bärbel Baas. Das weiß ich sehr genau. Jetzt haben Sie hier eine Formulierung, die kann man gut oder schlecht finden. Sie ist eine emotionale Reaktion auf das, was hier passiert ist. Und auch Herr Lanz, weil Sie mich jetzt zweimal darauf aufgefordert haben, das inhaltlich noch mal zu interpretieren.
Naja, ja, interessiert man, die Leute ja. Ne?
Ja, aber ich muss Ihnen sagen, wissen Sie, auch die Arbeitgeber hätten an der Stelle auch mal ein Signal setzen können, hätten sagen können, okay, uns hat nicht gefallen, was die Arbeitsministerin von der SPD gesagt hat, aber wir finden es auch nicht in Ordnung, dass wir Gäste einladen, die werden ausgelacht. Das wäre ein gutes Signal gewesen, darüber hätte ich mich gefreut und dann kann man vielleicht anderes auch ein bisschen runterfahren.
Also, da bin ich gesagt, bei Ihnen, aber wie gesagt, noch mal zu diesem Gegeneinander, das hat sie ja selbst auch produziert, indem sie zum Kampf gegen die Arbeitgeber aufruft. Also das ist ja nicht, ich finde, man ist auch in Personalunion irgendwie Co-Parteichefin plus Regierungsmitglied und dann kann man nicht nur in die eigene Echokammer bei den Jusos senden, sondern muss man schon wissen, dass auch darüber hinaus irgendwie solche Aussagen Wirkung entfalten.
Es gibt keinen Kampf gegen die Arbeitgeber. Wir stehen jetzt gerade in einer historisch schwierigen wirtschaftlichen Situation. Wir müssen für die Unternehmen was tun, wir müssen für Industrie und Mittelstand was tun.
So war die Aussage aber zu verstehen.
Aber das ist ja jetzt das, was ich jetzt dazu sage. Das ist auch einfach mal eine Position, von der ich glaube, dass sie auch in der SPD die allermeisten teilen. Und dann müssen wir von Arbeitgebern auch erwarten, dass sie auch gute Arbeit schaffen. Mhm. Aber wir können sie auch dabei unterstützen, in diesen schwierigen Phasen gute Wertschöpfung auf den Weg zu bringen. Viele von denen haben es jetzt gerade im Bereich der Industrie, da kenne ich mich ein bisschen aus in Rheinland-Pfalz, verdammt schwer, ihren Job gut zu machen. Und da geht es nicht um Kampf gegen die Arbeitgeber, sondern es geht um eine gemeinsame Strategie. Friedrich Merz hat sich vorgenommen, der Kanzler zu sein, der die Wirtschaft flott macht. Ich unterstütze ihn dabei. Ich hoffe, dass er auch bald zu Erfolgen kommt, weil das brauchen wir dringend.
Das müssen Sie aber nicht mir sagen, sondern Ihrer Arbeitsministerin.
Ich sage das, ich sag mal, in alle Richtungen, weil ich glaube, da können alle noch einen Beitrag dazu leisten.
Man versteht einfach als Bürger dieses Landes nicht, warum man nie zur Idee kommt, zu sagen, jetzt üben wir mal ein bisschen Selbstkritik an so einem Satz, ja, wir finanzieren die Haltelinie aus Steuermitteln und belasten die Beitragszahler nicht. Da muss man doch einfach mal sagen, das ist eine unglückliche Formulierung, hat mich wirklich schräg ausgedrückt und ehrlich gesagt intellektueller Tiefstflug. Mehr ist das doch nicht. Kann man doch irgendwie keinem mündigen Bürger zumuten, einen solchen Satz. und sich dann beleidigt in die Schmollecke zu stellen und zu sagen, jetzt wart ihr aber ganz, ganz böse zu mir. Und deswegen erkläre ich euch jetzt zu meinem Hauptgegner, für eine Arbeitsministerin, für jemanden, der an der Stelle, auf dem Niveau Verantwortung für dieses Land hat, finde ich tatsächlich schwierig.
Aber vielleicht ist es ein gutes Beispiel dafür, was ich momentan auch sehr stark wahrnehme, auch mit Blick auf bundespolitische Zusammenhänge. Wir reden sehr stark über solche Fragen. Wir reden sehr stark darüber, was macht die junge Gruppe? Findet sie das gut? Ist sie mit Friedrich Merz einverstanden oder nicht? Ja, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen wieder mehr über die Sachen sprechen und gucken, dass was vorangeht im Land. Weil dieses Drama. Aber
das ist doch das, was die Leute durchschauen. Wenn man den Leuten sagen würde, pass auf, wir haben hier eine Haltelinie und die kriegen wir so nicht mehr finanziert. Und so geht das auch nicht weiter. Wenn wir so weitermachen, Frau Mösbauer hat es ja gerade angesprochen, werden 2035 schon nur noch 3% des Bundeshaushalts, der ungefähr bei 500 Milliarden liegt, nur noch 3% für Investitionen da sein. Wir werden gefesselt sein. Wir laufen wirklich mit Ansage auf amerikanische Verhältnisse zu. Und dann versuchen wir, so rhetorische Nebelkerzen zu werfen und mit so Wattebällchen die Leute einzulullen, indem wir ihnen sagen, pass auf, euch passiert nichts. Wir machen das aus Steuermitteln. Das hat mit euren Beiträgen wirklich nichts zu tun.
Das ist ja
das versteht doch jeder.
Aber da bin ich ja gar nicht weit von Ihnen entfernt. Ich glaube, dass wir aus diesen...
Ich fände es schön, wenn wir uns da zu 100% einig wären.
Ja. Ich glaube, wir müssen raus aus dieser oberflächlichen Betrachtung, weil wir haben echt
richtig
ein paar Baustellen.
Und das ist der Grund, warum die Leute lachen. Das durchschauen die Leute. Diese rhetorischen Tricks und Nebelkerzen durchschauen die Leute in der ersten Sekunde. Und also, das ist der Grund, warum sie lachen und sagen, was erzählt die? Das klingt ja wie ein schlechter Witz.
Also ich muss Ihnen ehrlich sein, ich finde es einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht höflich, jemanden auszulachen, den man auf die Bühne eingeladen hat. Da mögen wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ich finde es einfach unhöflich.
Aber die Reaktion dann darauf, eingeschnappt zu sein und den anderen als Gegner auszurufen, wo es gerade echt um was geht in diesem Land, ist auch nicht clever. Ne?
Und jetzt ist mein Vorschlag,
lass uns über die Sache reden.
Wir haken das ab und reden über die Sache, weil da haben alle auch ein bisschen was zu tun, auch in Berlin.
Okay, was passiert, wenn die Abstimmung jetzt schief geht in dieser Woche?
Ja, das ist relativ schnell absehbar. Diese Bundesregierung bekommt ein massives Problem.
Dann ist sie zu Ende.
Naja, gut, das weiß ich nicht, aber sie ist zumindest in massiven Schwierigkeiten. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher auch eine Äußerung eines Ministerpräsidentenkollegen von der CDU gehört, die, glaube ich, jetzt alle auch in ihre eigenen Reihen kommunizieren.
Sehen wir den da gerade auf dem Bild?
Nee, das ist einer von der CSU.
Achso, ich habe jetzt gerade CSU
CDU. Okay. CDU. Markus Söder habe ich nicht gemeint.
Ja.
Ich glaube, es war Boris Rhein, aber ich bin mir nicht genau sicher. Deshalb will ich jetzt den armen Kollegen Boris Rhein da nicht falsch interpretieren. Aber ein MP-Kollege hat gesagt, es sei eine Katastrophe, wenn es schief geht.
So. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass es schief geht?
Ehrlich gesagt, ich mache mir schon Sorgen. Ich mache mir Sorgen, was diese Abstimmung angeht. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das hat sich in den letzten Wochen zu sehr hochgechest. Und ist auch sehr stark auch in eine politische Auseinandersetzung gegangen, die bei auch unterschiedlichen Sachargumenten, die ich vielleicht auch nicht alle teile, irgendwann auch die Sachebene verlassen hat. Es ging sehr stark auch um die Frage, wie viel Autorität hat Friedrich Merz noch? Jetzt haben wir sehr oft über die Jusos gesprochen, ja? Vielleicht darf ich auch was über die Junge Union sagen. Also der Auftritt des Kanzlers beim Deutschlandtag der Jungen Union war auch nicht so doll für den Kanzler. Dem ist ja schon auch ein bisschen die Autorität da abgesprochen worden. Also nur, das war jetzt der Versuch, auch noch einen Punkt zu machen in Richtung
Jungen Union. Das ist Whataboutism.
Okay, genau. Ja, das darf auch mal sein.
Aber dass man die Sachebene verlassen hat, liegt jetzt zum Beispiel nicht an der jungen Gruppe, sondern an der SPD, die es zur Machtfrage erklärt hat und an dem Kanzler, der die SPD darin gestützt hat.
Na, ich habe jetzt schon auch ein paar Äußerungen von jüngeren Menschen in der Union wahrgenommen, die gesagt haben, wir wollen jetzt mal zeigen, dass wir enttäuscht sind von Friedrich Merz. Das ist ja nicht mehr Sachebene.
Doch.
Ja, nee, wenn man einfach sagt...
Weil diese jungen Leute verstehen doch, dass es um was geht.
Mir geht es ja darum, dass man sagt...
Die wissen ja auch, wen es betrifft, nämlich sie selbst.
Ja, aber nicht nur sie, sondern es geht schon auch um Rentnerinnen und Rentner von morgen und von heute. Das sind junge und nicht mehr so junge Menschen. Also es geht nicht nur um die Jungen. Es geht auch um ein Versprechen, das der Generationsvertrag in alle Richtungen gibt. Eben auch an die älteren Menschen. Also insofern geht es nicht nur um die Jungen. Auch um die Jungen, aber nicht nur um die Jungen. Vielleicht darf ich, weil Sie die Frage stellen, wie geht's weiter, wenn die Abstimmung schief geht, dann haben wir ein massives Problem. Und ich will offen sagen, das darf nicht passieren, weil das ist es nicht wert. Diese Regierung ist noch recht am Anfang. Und ich sehe momentan keine wirklich bessere Alternative im Deutschen Bundestag. Hm. Und diese Regierung hat ein paar gute Ideen auf den Weg gebracht, hat auch einiges erreicht, übertüncht es durch handwerkliche Geschichten, wie zum Beispiel eine gescheiterte Richterwahl. Und ich glaube, es wäre jetzt gut, die Regierung würde auf ihrem Plan bleiben, ein bisschen was hinkriegen und die Menschen davon überzeugen.
Dazu hätte man aber auch ein bisschen kompromissbereiter im Vorfeld sein sollen. Ich glaube, es war keine gute Idee, dass man von Seiten der SPD da quasi die Tür zugemacht hat und gesagt hat, so dieser Gesetzesentwurf, so und nicht anders, wir ändern da nichts mehr dran. Das Strucksche Gesetz ist in diesem Fall ausgesetzt. Und dann, falls es nicht durchgeht, drohen wir noch mit dem Koalitionsbruch. Also damit ist es, Sie haben vorhin von Hochgechess gesprochen, damit ist es natürlich zu einer Existenzfrage irgendwie geworden für diese Regierung. Und es gibt nun mal diese eine Passage, die nicht 100% sicher ist, wie man sie auslegt. Und ich glaube, dass da durchaus Sinn gemacht
sie
hätte, wenn man was man ab 31 macht.
Ja.
Genau. Und da sind ja diese Mehrkosten, die jetzt entstehen, die junge Gruppe eben kritisiert, 120 Milliarden. Und ich glaube, da gab es verschiedene Ideen und Vorschläge, Kompromisslinien, wie man das hätte abschmelzen können in der Summe. Und dann hätten wir dieses Problem nicht. Jetzt wissen wir natürlich nicht. Wir gehen in eine Abstimmung rein am Freitag. Es gab heute so ungefähr 25 Nein-Stimmen bzw. Enthaltungen in so einem kurzen Stimmungscheck in der Fraktionssitzung der Union. Es ist absehbar, dass ein paar davon Abstand nehmen, dann wirklich auch mit Nein zu stimmen. Also ungefähr die Hälfte. Das heißt, man landet dann am Ende wahrscheinlich am Freitag bei ja so um die 12 Stimmen, die man ja gerade an Mehrheit hat.
So
das ist sehr haarscharf am Ende. So ein bisschen wird auch in der Fraktion darüber gesprochen, dass ja auch bei den anderen Fraktionen immer Leute fehlen. Das heißt, man rechnet da auch nicht mit Vollzähligkeit. Was ist dann begünstigt?
Heißt
das heißt, es sind insgesamt weniger da. Das heißt, man kann sich selbst auch mehr Abweichler erlauben.
Das heißt, die deutsche Bundesregierung, fass mal kurz zusammen, ist davon abhängig, wie hoch die Influencer-Rate
ist? Nein, die versuchen schon, die eigene Mehrheit herzustellen. Denn es, also eine Katastrophe wäre ja, wenn die Linke sich jetzt zum Beispiel noch dazu durchringt, die Regierung in diesem Paket zu unterstützen und am Ende zum Beispiel die Mehrheit nur steht, weil die Linke zustimmt. Von daher finden jetzt schon noch viele Gespräche statt. Spahn hat ja heute auch darum gebeten, dass man ihm bis morgen Mittag Bescheid sagt, wenn man plant, mit Nein zu stimmen. Normalerweise laut Geschäftsordnung gilt der Vortag der Abstimmung, also das wäre der Donnerstag 17 Uhr. Das heißt, man gönnt sich noch ein bisschen mehr Zeit, um sozusagen dann auch noch mal in diese Einzelgespräche, Einzelbeatmung, wie es genannt wird,
Carina Mössow
zu gehen.
Ist da nah dran? Paul Ronsheimer ist es auch. Wie sehr brennt denn da tatsächlich der Busch im Hintergrund?
Extrem in den letzten Wochen. Mein Eindruck ist jetzt in den letzten Stunden mit denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie davon ausgehen, dass sie eine knappe Mehrheit haben werden. Also das ist das, was ich aus den...
Aber sicher ist sich da keiner.
Sicher, 100% sicher. Keiner will wetten, sagen wir mal so. Und das zeigt natürlich...
Ich habe gerade so ein schlimmes Déjà-vu. Beim Brexit saßen wir auch hier zusammen und sagten, nein, das wird schon gut gehen.
Ja, und das,
und wir waren aus der Sendung raus und dann war es schiefgegangen.
Naja, und das zeigt natürlich
erste Trump-Wahl, Dito.
Ja, das zeigt natürlich den Zustand des Landes, der aufgeregt hat, dieser Regierung, die Mehrheitsverhältnisse, alles zusammen. Ich finde, wenn man die letzten Wochen nimmt, und das hört man wiederum aus der Unionsfraktion, dass sehr viele sehr unzufrieden waren mit dem Bundeskanzler, wie er das Ganze gehandelt hat, gibt es sehr viel Kritik an ihm. Also da sagt man, wie kann das sein, dass er nicht besser mit dieser jungen Gruppe kommuniziert hat, also mit diesen Abgeordneten, die dagegen sind. Und auch das ist insofern interessant, als dass, Sie haben es ja richtig gesagt, diese Regierung ist noch relativ frisch. Ja, ich habe noch keine Regierung erlebt und ich war mal vor 18, 19 Jahren Innenpolitikreporter. Deswegen habe ich auch da eine Verbindung zu dem Thema. Ich habe noch nie eine Regierung erlebt, wo in so kurzer Zeit so viel Kritik am Bundeskanzler entstanden ist. Und zwar auch in seiner eigenen Fraktion. Und das ist etwas, glaube ich, was ganz entscheidend sein wird, wenn Friedrich Merz sich da nicht verändert. Wenn er möglicherweise auch nicht in seinem eigenen persönlichen Umfeld etwas verändert, dann geht das schief.
Nicht besser kommuniziert, ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Also er hat ja wirklich jegliches Feingefühl auch vermissen lassen im Umgang zum Beispiel mit der jungen Gruppe auf dem Deutschlandtag, aber auch heute in der Fraktion. Gut, gibt unterschiedliche Wahrnehmungen seines Auftritts da, aber viele hatten schon so das Gefühl, dass ihnen so unterschwellig unterstellt wird, sie seien verantwortungslos, wenn sie jetzt quasi mit Nein stimmen, obwohl sie ja eben sehr viele sachliche Argumente auf ihrer Seite haben. Und der Kanzler hat ja dann in der Fraktionssitzung irgendwie auch gesagt, ich sehe sehr genau, wer hier klatscht und wer nicht. Und das wurde von dem einen oder anderen zum Beispiel schon auch als Drohung wahrgenommen. Andere sagten, nein, das war eher so zustimmend, dass er quasi auch zeigen wollte, dass er versteht, dass der ein oder andere Bauchschmerzen hat. Aber es gibt da sehr, sehr viel Enttäuschung über den eigenen Kanzler. Und gerade bei den Jungen, die ja eben so lange seine hartgesottensten Fans waren.
Können Sie uns heute hier versprechen, Herr Schweizer, dass es tatsächlich die große Rentenreform geben wird nächstes Jahr?
Ich kann Ihnen das nicht versprechen, aber ich wünsche es mir. Das kann ich Ihnen sagen. Ich wünsche es mir.
Also Sie sind in der SPD wird entschlossen, die große Rentenreform nächstes Jahr zu machen?
Nein, ich will Ihnen das ganz offen sagen. Ich glaube, dass wir tatsächlich diesen großen Blick auf die Rente werfen müssen. Darum bin ich auch nicht unglücklich damit, dass diese Kommission tagt. Bin auch nicht unglücklich damit, dass sie auch einen engeren Zeitkorridor bekommen hat. Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass man ihr einen breiten Auftrag gibt.
Dass wir daran müssen.
Ja, natürlich. Das kann man.
Worüber werden wir dann reden müssen? Über längere Lebensarbeitszeit, über späteren Renteneintritt? Worüber werden wir reden müssen?
Ich glaube, es ist richtig, dass wir wirklich alle Themen auf den Tisch legen. Und der kann alles eine Rolle spielen. Ich kann Ihnen über das Ergebnis noch nicht sagen, aber ich bin auch nicht dafür, dass diese Rentenkommission sich einschränkt und sagt, über manche Themen darf gar nicht geredet werden, weil sonst würde sie auch sie ihren Job nicht richtig machen. Mhm. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, ich habe auch inhaltliche Positionen, was die Rente angeht. Die unterscheiden sich wahrscheinlich sehr stark von denen der jungen Gruppe. Aber wenn so eine Kommission ihren Job richtig machen soll, dann kann man nicht vorher schon Tabus erklären. Ich glaube, dass man über die Zukunft der privaten Alterssicherung sprechen muss. Die hat in den letzten Jahren nicht funktioniert, war nicht attraktiv genug.
Also mehr Vorsorgen in Zukunft, mehr Eigenverantwortung?
Aber so, dass es attraktiv ist. Und das war es nicht für viele. Es war auch einfach sehr teuer. Die privaten Alterssicherungsprodukte waren oftmals teurer als das, was der Staat über die umlagefinanzierte Rente organisieren kann. Betriebsrente, ich bin ein großer Anhänger davon, aber das ist inzwischen nur noch für manchmal eine Minderheit von Arbeitnehmern überhaupt erreichbar. Da, wo sie in Tarifbeschäftigung sind, da wird es nochmal mit angeboten. Für viele gilt es aber nicht. Und die gesetzliche umlagefinanzierte Rente muss sich auch im Zeitalter einer massiven demografischen Herausforderung beweisen. Der alte Spruch von Adenauer, Kinder bekommen die Leute immer, der hat sich nicht ganz so bewahrheitet. Das heißt, da muss man drüber nachdenken. Wir haben in der Rente immer, wenn ich den Satz noch sagen darf, wir haben immer gesagt, okay, es können auch weniger aktive Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Rentner dann finanzieren oder sozusagen den Ausgleich machen, wenn die Produktivität steigt. Wir kommen doch aber jetzt in eine Phase auch der wirtschaftlichen Entwicklung, wo künstliche Intelligenz über die Produktion und den Produktivfaktor Arbeit fast hinausgeht. Das heißt, wie verteilen wir denn die Produktionsmittel, die sehr stark über Roboter, KI in Industrieunternehmen organisiert sind, in eine umlagefinanzierte Rente. Und das ist ein Punkt, da möchte ich gerne, dass wir auch mal wirklich in die Zukunft schauen. Und das wünsche ich mir von dieser Rentenkommission.
Gut, dann werden wir darüber diskutieren, im Zweifel Roboter zu Sozialabgaben zwingen. Das ist ja das, was sozusagen auch dahinter steht. Das ist ja eine durchaus populäre Idee. Elmar Thewissen ist uns jetzt zugeschaltet, auch weil Paul Ronsheimer heute hier ist und wir über die Ukraine sprechen wollen. Elmar, schönen guten Abend. Sehe dich in deinem Studio. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Witkow, Kushner, heute in Moskau. Weiß man, was die besprochen haben?
Wissen wir noch nicht. Das Gespräch ist zu Ende, hat 4 Stunden etwa gedauert. Wir warten auf Einzelheiten. Und wenn ich, Markus, wenn du mir das gestattest, eine kurze Schleife drehen kann, weil ich habe eure Diskussion sehr aufmerksam, habe ich diese verfolgt. Und ich kann das nachvollziehen, was Paul eingangs erzählt hat, was ihm passiert ist, weil ich am 6. Januar 2021 am Kapitol stand und wir Ähnliches ja erlebt haben, inklusive Gewalt. Und du sprachst es vorhin mal an, Amerika ist da schon ein paar Umdrehungen weiter. Also vor 3 Jahren war das so, dass 8% der Amerikaner nach einer Studie sagen, Gewalt als Mittel zur Erreichung politischer Ziele ist gerechtfertigt. Mittlerweile sind wir bei über 20% angekommen, die das sagen, auf beiden Seiten, also im demokratischen und im republikanischen Lager. Und vor dem Hintergrund ist dann, wenn von höchster Warte, in diesem Fall einem Präsidenten, Öl ins Feuer gegossen wird, das schwierig. Das führt dazu, dass zum Beispiel Kollegen von uns mittlerweile Personenschutz haben, dass sie ihre Häuser bewachen lassen, weil sie Angst vor der Magerbewegung haben müssen. Und deswegen ist ja die Lehre so ein bisschen draus, dass Politiker eigentlich die Verantwortung haben, dass sie nicht Gegner zu Feinden erklären und dass wir Medien die Verantwortung haben, statt dass wir den Streit und das Oberflächliche, die Erregung gewissermaßen zum Hauptpunkt machen, vielleicht eher zu schauen, wo die Substanz ist. Weil letztlich ist ja so, letzter Satz, auf beiden Seiten spielt ja die Angst die Hauptrolle. Die einen, die Angst haben, dass die Demokratie sich in Autoritarismus verwandelt, und die auf der anderen Seite, die der Meinung sind, dass die Demokratie längst schon dysfunktional ist und autoritär ihnen vorschreibt, was sie zu denken, zu sagen, zu tun haben. So, und da spielen wir, glaube ich, alle eine wichtige Rolle. Und deswegen, wenn die AfD jetzt in ein paar Wochen hier mit großer Delegation in diesem Dezember nach Washington kommt, wird interessant zu sehen sein, inwieweit sie sich das zu eigen macht, was Donald Trump an Programm hier vorgibt. Sowohl das hier im Inland mit teilweise Rechtsbruch, als auch eben das, was gerade stattfindet in Moskau, nämlich die Gespräche darüber, ob Völkerrecht oder Geschäfte wichtiger
sind. Exakt, genau. Und an welchem Punkt stehen wir da eigentlich gerade, Elmar? Womit muss die Ukraine in den nächsten Wochen rechnen?
Also der schlimmste Fall wäre, wenn die beiden Unterhändler Witkow, Kushner, die ja beide Geschäftsleute sind, signalisieren, dass die Abgabe vom Donbass aus amerikanischer Sicht absolut in Ordnung ist. Quasi territoriale Prinzipien keine Rolle spielen, sondern dass am Ende tatsächlich Geschäfte wichtiger sind. Und es ist momentan interessant zu sehen, das kann Paul bestimmt, weil er auf beiden Seiten unterwegs gewesen ist, Ukraine und Russland, sehr gut, glaube ich, beurteilen. Es wird eine Menge an Informationen durchgestochen, die zeigen, dass hier die Geschäftsleute versuchen, Diplomatie zu betreiben, weil sie die amerikanisch-russischen Interessen, Geschäftsinteressen massiv vorantreiben. Es geht um Milliardendeals, es geht um den Kauf der Nord Stream 2, es geht um Gasprojekte in Sibirien, es geht um gemeinsame Ausbeutung der Arktis, was seltene Erden und andere Rohstoffe angeht und so weiter. Da sind seit April hinter den Kulissen längst Gespräche, sogar Verhandlungen zwischen Konzernchefs im Gange, so meldet das Wall Street Journal am Wochenende. So, und vor dem Hintergrund ist hier halt eine Lesart unterwegs, die sagt, wenn man etwas wirtschaftlich zu gewinnen hat, ist ein Frieden vielleicht eher erreichbar und der hält vielleicht auch länger und ist stabiler, wenn alle zu viel hinterher zu verlieren haben, eben weil die guten Geschäfte sonst gefährdet sind. Das ist die Philosophie, die aus dem Weißen Haus kommt, Witkow vertritt. Und das hat mit völkerrechtlichen Prinzipien am Ende nicht mehr viel zu tun.
Wie sieht Paul Ronsheimer das? Stört dann die Ukraine dann einfach in diesem ganz großen Spiel?
Ja, was Geschäfte angeht, stört die Ukraine. Stört es, dass es bislang keinen Deal gibt. Und Elmar hat vollkommen recht, wenn man sich die Bilder anschaut aus Russland von heute. Das sind nicht nur die offiziellen Bilder. Allein die Tatsache, dass Jared Kushner dabei ist als Schwiegersohn des Präsidenten, der keinerlei offizielle
Der nie gewählt worden ist.
Ja, ich meine, in Trump 1 war er ja offiziell Berater. Momentan ist er nur Geschäftsmann. Also man muss sich fragen, was macht er da? So, wenn man jetzt die gute Lesart will, ja, und sagt, okay, er hat den Nahost-Deal mitverhandelt mit Witkow und da hatte er Erfolg und deswegen schicken wir ihn da jetzt auch hin. Aber wir lesen in den amerikanischen Medien eben von großen Geschäftsinteressen. Jetzt muss man sagen, aus ukrainischer Perspektive passiert gerade sehr, sehr vieles. Und ich habe gerade auch in den letzten Stunden mit Leuten dort aus der Regierung gesprochen und telefoniert. Da ist die Debatte momentan vor allem in eine Richtung. Dieser Deal, der da jetzt irgendwie verhandelt wird, wird der möglicherweise, wenn wir den ablehnen, in 6 Monaten und 12 Monaten nochmal sehr viel schlechter. Weil die militärische Lage wird sich in der Ukraine nicht verbessern. Russland wird leicht gewinnen. Ich habe von einem ehemaligen Regierungsmitglied heute die Aussage gehört, naja, in 12 Monaten würden wir dann über nicht mehr den Donbass sprechen, sondern über Saporischschja, eine andere Region, vor allem im Süden. Also die Argumentation ist, derjenigen, die sagen, wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, dass wir einen Deal machen, dass die Lage für die Ukraine nicht besser wird. Und das ist das Dramatische, was momentan innenpolitisch passiert. Gleichzeitig, und das vielleicht auch mal, weil wir immer so viele schlechte Nachrichten hier ja auch transportieren, höre ich auch etwas Optimismus in der Ukraine, weil man sagt, dadurch, dass Andriy Yermak entlassen wurde, oder
engster Berater von Zelensky,
dass das vielleicht Kräfte freisetzt. Der hat auch, das wird jetzt rausgespielt und auch geleakt, bei diesen Beratungen, Verhandlungen mit den USA offenbar keine gute Rolle gespielt. Leute, die bei den Verhandlungen dabei waren, sagen mir, dass Yermak ihn schlecht beraten habe, auch bevor er ins Oval Office gegangen ist, dass er auf die falschen Leute gesetzt habe, den ehemaligen Außenminister Pompeo, der bei Trump nicht durchdringt. Also viel Kritik an Yermak und die Hoffnung, dass das ein Befreiungsschlag ist, nicht nur bei der Aufarbeitung der Korruption, ja, über die in der Sendung ja auch schon viel gesprochen habt, sondern auch bei den Verhandlungen. Und zurück nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ja, kann die Ukraine einen besseren Deal noch hinbekommen? Kann sie die militärische Lage verändern? Und wenn man da drauf guckt, ja, ich glaube nicht, dass es am Ende die Ukrainer wissen, dass sie Gelände verlieren werden. Das wissen sie. Ich glaube nicht, dass es sich dann wirklich entscheidet bei territorialen Fragen. Das Entscheidende für die Ukraine ist die EU-Mitgliedschaft und die Frage der Sicherheitsgarantien. Also was bekommen sie am Ende an Waffen und was bekommen sie, damit man der Bevölkerung, weil es müsste dann auch eine Abstimmung, ein Referendum geben dazu, es müsste durchs Parlament, was kann man der Bevölkerung sagen? Wenn ihr das jetzt mitmacht, ist es grausam und wir haben den Krieg damit sicher nicht gewonnen. Und wir müssen wahnsinnige Abstriche machen, aber dafür werdet ihr morgen nicht erneut angegriffen. Das ist die entscheidende Frage.
Und die Frage zurückgespielt an Elmar. Sind denn, oder was ist dein Eindruck, die Amerikaner bereit, diese Sicherheitsgarantien zu geben, zu tragen? Anders gefragt, was ist das Wort von Trump in der Sache wert?
Also Trump ist nur dann an Sicherheitsgarantien interessiert, wenn er sagt, es gibt gute Geschäfte mit der Ukraine. Es gibt ja diese Vereinbarung über die Ausbeutung von seltenen Erden dann. Und dadurch automatisch seien ja die Wirtschaftsinteressen Amerikas, großer US-Konzerne vor Ort auf dem Boden in der Ukraine. Man braucht da keine Soldaten, das hält schon so. Dass das aber eine falsche Lesart ist, haben wir in der Geschichte eigentlich immer wieder gesehen. Es gibt ja so ein berühmtes Buch, Die große Illusion von 1909, wo einer geschrieben hat, eben, dass das funktioniert. Wenn man wirtschaftlich sich eng genug ist, dann gibt es keinen Krieg. Ein paar Jahre später ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Also es gibt genug Gegenbeweise. Und was hier aber gerade passiert, ist eigentlich vielleicht das Entscheidende, dass Russland und die USA einen großen Deal miteinander gerade verhandeln und die Europäer gewissermaßen marginalisiert am Rand stehen und sich da so eine Art neues Bündnis abseits von der NATO und abseits von der transatlantischen Gemeinschaft gerade hier herausstellt, wo sich USA und Russland zusammentun und die Europäer momentan in, ich glaube, in heller Panik sind, sowohl in der NATO als auch in der EU, was das für Europa bedeutet. Und das ist auch der Grund, warum diese Informationen, diese Geschäftemacherei von Witkoff und Kushner und all die anderen Dinge an Bloomberg News, an Wall Street Journal und an andere Medien mittlerweile durchgesteckt werden. Weil man sieht, da ist eine große Zeitenwende im Gange, die viel anders ist und ganz und viel schlimmer ist als das, was wir bei Kriegsbeginn erlebt haben. Nämlich, dass sich Russland und die USA gegen die Europäer zusammentun können.
Paul Hornsheimer, haben wir nochmal die Frage militärisch. Man spürt ja auch, wie im Grunde an der großen Erzählung gestrickt wird, jetzt hört endlich auf, weil ihr seid militärisch sowieso erledigt. Ist das tatsächlich so? Und wie groß wäre die Enttäuschung derer in der Ukraine, die jetzt so lange, und dieser Krieg beginnt ja nicht 2022, der beginnt ja in Wahrheit 2014. Sie gehören ja zu den wenigen, die von Anfang an dabei waren und miterlebt haben, welch hohen Blutzoll die Ukraine dafür bezahlt hat. Wie gefährlich kann das politisch werden, wenn du all diese Enttäuschten hast, die das Gefühl haben, okay, alles für die Katz, weil am Ende machen die großen Jungs das ganz große Spiel.
Politisch passiert gerade dort sehr viel. Heute ist Saluzhny, der ehemalige General, Oberbefehlshaber, der bis 23 dort das Kommando hatte, das erste Mal Er wurde dann von Selenskyj abgeschoben.
Nach London?
Nach London.
Ja, als Botschafter.
Als Botschafter, ne? Wieder in die Ukraine gekommen. Und er hat auch einen Gastartikel im Telegraph geschrieben, hat dort Selenskyj kritisiert. In einer Phase, wo ja die Regierung Selenskyj wahnsinnig angeschlagen ist und irgendwie nichts mehr wirklich ausgeschlossen wird. Deswegen versucht sich Selenskyj gerade massiv darauf zu fokussieren, irgendeine Art Deal hinzubekommen. Aber wenn man sich seine Botschaften anschaut, dann klingen die zunehmend verzweifelt im Sinne von, vergesst uns nicht und bitte, liebe Amerikaner, informiert uns irgendwie darüber, was ihr dort in Russland besprochen habt. Alleine als jemand, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, der diesen Krieg seit 2014, dann besonders seit 2022 verfolgt, wenn Sie das sehen, und das mag alles wegen Verhandlungen verständlich sein, wie dann ein Jared Kushner mit den russischen Verhandlern durch Moskau läuft und man denkt, die gehen jetzt da was Gutes essen. Ja, und gleichzeitig hat dieses Land, hat dieser Präsident das zu verantworten, was jeden Tag dort Menschenleben kostet, die Menschen terrorisiert werden, kein Strom da ist, kein Wasser da ist. Sie sehen das jeden Tag in den Nachrichten. Also das regt mich richtig auf, muss ich sagen.
Viele in der Ukraine auf.
Ja, ja. So, aber wenn man sich dann die Frontlage anschaut, ich war vor drei, vier Wochen das letzte Mal in der Ukraine, dann ist es so, dass sie dort auf der einen Seite Menschen erleben, die sagen, wir werden diese Front niemals verlassen. Ja, wir sind hier seit Jahren, wir haben unsere Kameraden verloren und wir gehen hier nicht weg. Und gleichzeitig erleben sie andere, die sagen, wir glauben nicht mehr daran, dass wir einen wie auch immer gearteten Sieg erreichen können. Also das Land ist da gespalten. Es gibt dort mehrere Stimmen. Ja, das ist nicht das eine oder das andere. Aber die Frage, die sich eben das Land am Ende und nicht nur der Präsident stellen muss, ist, zu was sind wir noch bereit? Was können wir leisten? Können wir eine Mobilisierung durchführen? Ja, wir sehen ja, dass Tausende mittlerweile desertiert
sind. 17.000 im September, 21.000 im Oktober, das sind so die Zahlen.
Genau. Und wenn ich mich daran erinnere, an den ersten Kriegstag der Vollinvasion der Lanz, ja, da standen die Menschen in Kiew, Geisterstadt, alle waren geflohen und die standen dort Schlange und wollten sich Waffen holen und haben gesagt, wir verteidigen hier Kiew, wir verteidigen diese Stadt. Aber jetzt ist es so, dass dieser Krieg eben mittlerweile bald ins fünfte Jahr geht. So, und natürlich ist da eine wahnsinnige Müdigkeit, aber auch eine Verzweiflung darüber. Genau. Und dieser Optimismus, den er mal da war. Sie waren selbst dort in 22, 23, wo die gesagt haben, wir erobern die Krim zurück, wir erobern den Donbass zurück. Ja. Die ist eben weg.
Genau. Abschließend gefragt, Elmar, hat dieser möglicherweise große Deal, der sich da im Hintergrund anbahnt, hat der auch was mit einem anderen Deal in der Karibik zu tun? Hat er was mit Venezuela zu tun? Was passiert da gerade in Venezuela? Ist das sozusagen diese Idee, du lässt mich in Venezuela machen und dafür kriegst du die Ukraine?
Also es hat schon was damit zu tun. Wir kennen ja dieses Konzept, dass man die Welt in Einflusssphären einteilt. Mhm. Und die europäische Einflusssphäre sind halt zur Hälfte Russland, zur Hälfte USA. So jedenfalls wird das offenbar gesehen im Weißen Haus. Dafür will man die mittel- und südamerikanische Hemisphäre für sich allein reklamieren. Das kennen wir aus der Geschichte. James Monroe, 1823, der amerikanische Präsident, der die Monroe-Doktrin ausgerufen hat. Also Finger weg von Mittel- und Südamerika. Das gehört Amerika, ist der Hinterhof. Und die Europäer und die Kolonialmächte haben da nichts zu suchen. Das Gleiche passiert hier jetzt gerade, dass Donald Trump Einfluss ausdehnt in Mittel- und Südamerika. Er wird wahrscheinlich einen Krieg beginnen. Er hat heute in der Kabinettssitzung angekündigt, es werde auch Angriffe auf Land geben in Venezuela, vielleicht aus der Luft. So, und gleichzeitig, das ist das Verrückteste an der Geschichte, während er da angeblich gegen Drogenkartelle vorgeht, begnadigt er einen ehemaligen Präsidenten von Honduras, ebenfalls Mittelamerika, der hier in den USA 45 Jahre im Knast sitzen sollte, weil er als Präsident mit dazu beigetragen hat, dass 400 Tonnen Kokain in die USA geliefert wurde. Einer der größten Beschützer der Drogenmafia in seinem Land gewissermaßen. Und durch diese Begnadigung beeinflusst Donald Trump gerade die Wahl, die gerade stattgefunden hat in Honduras selber. Er will, dass der Kandidat gewinnt, der halt eher den Trumpisten nahesteht. Also man sieht, Donald Trump will Mittel- und Südamerika als seine Einflusssphäre deklarieren. Und deswegen ist er, glaube ich, bereit, in Europa auch entsprechende Deals mit Russland zu machen.
Und das heißt, du hältst es wirklich für möglich, dass wir bald Krieg in Venezuela sehen werden?
Also er hat zumindest heute gesagt, jedes Land, aus dem Drogen in die USA geliefert werden, muss damit rechnen, angegriffen zu werden. Er hat konkret gesagt, es werde Angriffe auf Land in Venezuela geben. Hat auch das interessant, weil die meisten Drogen aus Venezuela, er redet immer von Fentanyl, die gehen gar nicht in die USA. Nee. Die werden aus Venezuela nach Europa geliefert, vor allen Dingen Kokain. Mhm. Also insofern ist es auch ein interessanter Grund, den er angibt, um machtpolitisch in Mittelamerika entsprechend vorzugehen.
Fentanyl hat ja ganz viel mit China zu tun. Ne? Die Rohstoffe dafür kommen in erster Linie aus China und Kokain aus Kolumbien und so weiter. Das heißt, auch da, Elmar, abschließend gefragt, geht es um das große Geschäft. Ich habe neulich einen Diplomaten gehört, der sagte, Venezuela ist sowas wie ein Leckerbissen für jeden, der imperiale Gelüste hat. Da gibt es nicht nur unglaublich viel Öl, da gibt es auch Gold, da gibt es seltene Erden. Mit anderen Worten, man kann da sehr gutes Business machen. Ist es das, worum es geht?
Ich glaube, das ist das, diese Lesart eben, dass man durch Business erstens Amerika groß und zur alleinigen Supermacht machen kann und zweitens dabei natürlich auch Geschäfte für sich selber, seine Freunde, seinen Konzern macht, weil Steve Witkoff und Jared Kushner, die gerade verhandeln, haben ja selber große Geschäftsinteressen, auch der Trump-Konzern große Geschäftsinteressen in Russland und in der Ukraine.
Also, Emma, dank dir ganz herzlich. Alles Gute dir nach Washington. Bedanke mich ganz herzlich bei der Runde hier. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.